Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radikale Permakultur und ganzheitliche Ökosysteme. Heute zu Gast bei mir ist Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Er bestreitet das Feld der Neuroimmunologie, ist selber auch Philosoph und lehrt an der Universität in Innsbruck. Mit ihm habe ich ein sehr spannendes Gespräch über eine neue Medizin, die nötig ist, einen kulturellen Wandel, den wir vor uns haben, und seine Kritik an den Corona-Maßnahmen, die er auch im Rahmen Alles auf den Tisch besprochen hat und interviewt wurde. Er ist ein sehr interessanter und aufgeklärter Gast, der offen ist für neue Denkansätze. Und daher freue ich mich sehr über dieses Gespräch. Er soll sich jetzt erst einmal selber vorstellen. Ich habe die Einleitung weggeschnitten und wir steigen so sofort ein. Hier ist Professor Schubert.
Ich lebe in Österreich, in Tirol, am Berg, oberhalb von Innsbruck, 10 Minuten entfernt, in einem Bauerndorf. Ich bin seit über 25 Jahren an der Medizinischen Universität tätig, bin nach meiner Schulzeit in München nach Innsbruck gekommen, um Medizin zu studieren, habe dann zusätzlich auch Psychologie studiert, weil mir sehr schnell klar wurde, oder ich auch das Interesse, ehrlich gesagt, hatte, einen erweiterten Zugang auch zu Menschen zu wirklich zu lernen und diese Ausbildung auch zu haben. Und ja, bin in Innsbruck geblieben, habe hier habilitiert, also bin sozusagen in diese universitäre Laufbahn auch eingestiegen und bin Wissenschaftler. Also mein Hauptbereich, mein Tätigkeitsbereich ist Wissenschaft und ich habe in den letzten 25 Jahren mich sehr, sehr kritisch auch der derzeitigen Schulmedizin, sagt man, Biomedizin, Maschinenmedizin, Reparaturmedizin, ich werde das noch ein bisschen erläutern, entgegengestellt, weil ich als Forscher gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie mit Menschen oder wie Menschen beforscht werden in der Medizin, sehr lebensfern ist und entmenschlicht, entfremdet, dehumanisiert. Und bin dann als Forscher natürlich auch klinisch hineingewachsen in mein Arbeitsfeld. Natürlich habe ich auch mich auch ärztlich psychotherapeutisch entwickelt. Das ist so mein klinischer Zugang. Ich bin jetzt niemand, der klassisch schulmedizinisch arbeitet, sondern ich versuche über Psychotherapie, über ärztliche Psychotherapie Menschen zu helfen, die erkrankt sind, die sich entwickeln möchten, die ja gesund bleiben wollen. Man muss ja nicht krank sein, um eine Psychotherapie zu machen. Also es ist eher mein Zugang ist ein psychoanalytischer, tiefenpsychologischer Zugang im Sinne von Selbstfindung, im Sinne von Überwindung von Konflikten, von biografischen Aspekten, die einen hindern, frei zu sein und sein Leben leben zu können. Also ich bin darauf aus, Menschen zu helfen, in eine Autonomie zu kommen, also ihren Weg zu finden. Und genau.
Können Sie kurz sagen, was ist Autonomie? Also ich verstehe mich gerade als Selbstversorger und sehe mich als, ja, Autarkie ist für mich das größte Ziel, also mein eigenes Gemüse und meine ganze Gemeinschaft hier ohne Chemie und von den eigenen Tieren. Ist das darunter zu verstehen oder was ist Autonomie?
Nee, und das ist eine super Frage, die Sie stellen, weil ich habe mir das auch im Vorfeld überlegt, der Begriff Autarkie, den Sie benutzen, der ist natürlich im Zusammenhang mit dem, wie ich arbeite, nochmal ein anderer Aspekt. Was ich unter Autonomie verstehe, ist eine Autonomie von Lebensumständen, die wir ganz früh mitbekommen haben über einen traditionellen Zugang unserer Eltern. Also dort, wo wir aufwachsen, wo wir Bindung erleben, wo wir uns in den ersten Lebensjahren entwickeln, dort wird sehr viel uns mitgegeben an Guten und an Schlechten, sagt man jetzt mal. Ja? Also an elterlichen Möglichkeiten, uns weiterzubringen, aber auch an elterlichen Möglichkeiten, uns zu behindern, weil die Eltern ja ihre eigenen Konflikte in ihrem Leben mitnehmen. Ja? Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Art Karotte, die vor einem hängt, ja, und die man als kleines Kind vielleicht auch erreichen möchte, weil man weiß, weil man zutiefst geschätzt werden möchte von seinen Eltern und in einer sicheren Bindung aufwachsen möchte. Und die Eltern, die geben einem die Karotte vor, sozusagen. Ja? Also wenn du gewisse Dinge machst, dann spürst du mich besser, du merkst, du wirst von mir vielleicht mehr geschätzt, weil ich mich selber dann auch mehr schätze, weil du weiterkommst. Ein dialektisches Prinzip zwischen Eltern, Kindern. Und diese Karotte, die kann unterschiedliche Themen haben. Das Thema kann ganz früh anfangen mit, der Papa zum Beispiel hat ein Leistungsproblem, ein Selbstwertthema, arbeitet, jobbt, tut, damit er ja viel Geld verdient und in dieser Gesellschaft eine gute Position erreicht. Und das Kind merkt das ja und spürt ja, dass sozusagen der Eigenwert definiert wird über sowas wie Leistung, Erfolg, Geld und Weiterkommen. Und spürt das aber nicht nur, indem der Vater so viel da tut und sich engagiert und offensichtlich es als so wichtig empfindet, vielleicht sogar wichtiger wie das Kind, sondern es merkt es auch an der Art und Weise, wie der Papa, und ich sage jetzt mal patriarchalisch, ja, gehe ich jetzt eher auf den Vater ein, sowas können wir durchaus aber mittlerweile auch bei den Müttern erleben, indem der Papa vielleicht, wenn das kleine Kind den Bauklotz gut in die richtige Form bringt und das sogar besser macht wie das Nachbarskind, das gerade zu Besuch ist, spürt, dass solche Aspekte offensichtlich eine besondere Bedeutung haben innerhalb der Beziehung zwischen dem Kind und dem Elternteil. Und das ist das, was ich meine mit der Karotte. Es ist ein bisschen simpel, aber vielleicht zum Verstehen wichtig. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, und das ist das, was ich dann erlebe, auch mit meinen Patienten oder eben Klienten, die zu mir kommen und sich nochmal entwickeln möchten, dass es diese Themen sind, um die es geht und die man eigentlich überwinden möchte und eigentlich austreten möchte aus dieser Abhängigkeit der Selbstwertdefinition. Wer bin ich? Wohin will ich hin? Wer hat mich gemacht? Nach welchen Prinzipien lebe ich eigentlich? Sind es meine Prinzipien? Sind es die Prinzipien der anderen? Jener, die mir so wichtig waren oder sind, kann ich mich befreien? Kann ich meinen Weg gehen? Und jetzt sind wir bei der Autonomie. Und das heißt, ein Stück weit diese Konflikte, diese Karotten, zu überwinden und zu sagen, nee, das ist dein Thema. Das ist dein Thema. Es ist nicht meins. Ich will das nicht. Ich will nicht das einfach übernehmen von dir und möglicherweise damit auch in eine Krankheitssituation kommen in meinem Leben. Ich möchte gesund sein und da ist sowas in Richtung Gesundheit auch. Kann ich auch noch ein bisschen näher darauf eingehen, was ich damit dann auch verbinde. Aber da wäre Autonomie. Und wenn ich von Ihnen höre Autarkie, dann ist Autarkie ein Aspekt, der vielleicht mehr das Haben betrifft, das Versorgen. Also das eine geht um Sein, Erich Fromm, das andere geht um Haben. Und also eher um den Aspekt der, ja, es ist verquickt. Also man kann es nicht ganz trennen, Autonomie und Autarkie. Deswegen finde ich es spannend, dass Sie es reinbringen auch nochmal. Aber es ist dann doch ein anderer Aspekt nochmal, nämlich einer der Versorgung. Ich möchte autark leben können und möchte sozusagen mein Leben alleine, in Anführungszeichen, bestreiten können in einer Art von Versorgungsunabhängigkeit. Lass uns mal so stehen.
Ja, wobei also Erich Fromm ja auch gesagt hat, dass es halt für einen orgiastisch lebenden Menschen schwierig ist, in einer nicht orgiastischen Gesellschaft gesund zu bleiben. Also für mich heißt das so viel, wie wenn jetzt aus mir intrinsisch das Bedürfnis kommt, mich so und so zu verhalten, wie es halt mir gerecht wird, aber die Gesellschaft selber enorm restriktiv ist und sehr streng, dann entwickle ich ja trotzdem wieder gewisse Probleme, also vielleicht nicht in meiner Generation, aber dann meine Kinder werden dann ja wieder Probleme entwickeln, wenn sie sehen, dass ich mich komplett gegen den Strom verhalte, obwohl es vielleicht aus mir herauskommt. Also ich kenne das zum Beispiel aus meinem Umfeld in dieser Hippie-Generation, die sich sozusagen, wie gesagt haben, so nach Erich Fromm befreit haben, aber dann in dieser Gesellschaft, die sehr konservativ oder in dieser Maschinenwelt halt nicht angepasst leben, dass dann wieder, ich weiß nicht, ob man Neurosen sagen kann, aber dass sich da dann Konflikte entwickeln, weil es vielleicht für das Individuum wichtig ist, aber in der Gesellschaft sozusagen nicht angepasst zu sein, man möchte ja doch immer dazugehören, dass das dann wieder andere Probleme befeuert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mein Umfeld erst autark zu gestalten, damit ich diese Restriktionen, die immer wieder auf das Individuum einprasseln, nachhaltig gestalten kann, damit ich jetzt erstmal kämpfen muss, aber meine Kinder dann sich wirklich frei entwickeln können, weil ja immer doch dieser Druck von außen da ist, den kann man ja nicht leugnen. Also es ist ja nicht nur das Beziehungsverhältnis vom Vater auf das Kind, sondern es geht dann ja weiter. Man ist dann in der Schule, hat man diese Anforderungen, in der Universität und dann im Arbeitsleben. Das ersetzt dann ja immer wieder den Vater sozusagen mit seinem Leistungsdruck, dass er etwas aus einem herausziehen will, was irgendwo eigentlich gar nicht raus will. Deswegen glaube ich, dass es beides eigentlich Hand in Hand geben muss, oder täusche ich mich?
Absolut. Also ich bin ganz auf Ihrer Linie. Der einzige Aspekt, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, inwieweit das, was Sie vorgeben, also dieser nächsten Generation, inwieweit das wiederum möglicherweise konfliktträchtig ist und inwieweit die Generation da in etwas eingewoben wird, das vielleicht neurotisch ist von ihrer Seite. und damit wären wir wieder beim Begriff Autonomie. Aber das werden ihre Kinder dann mal selber bearbeiten und gucken, wer ist mein Vater, wer ist meine Mama und warum haben die das gemacht und warum war denen das so wichtig, Autarkie und raus aus der Gesellschaftsform, die so auch zum Teil krank ist, ja, man muss es klar sagen. Also ich meine, wir sind jetzt in Zeiten, wo wir wirklich Krankheit erleben. Wir erleben kulturelle und soziale Krankheit. Und das ist die unglaubliche Herausforderung der jetzigen Zeit. Und insofern freut es mich eben auch, mit Ihnen zu reden, weil ich mir denke, das ist spannend, mit jemandem auch zu kommunizieren, der ja, da einen Versuch startet, sich dem auch zu stellen und zu gucken sozusagen, wie man einen Heilungsprozess schaffen kann. Ja, es geht um Heilung und das ist halt ihr Weg und wir versuchen, verschiedene Wege zu gehen. Ich versuche ja auch meinen zu gehen, indem ich hier ja, mich sehr, sehr einsetze in Österreich und im deutschsprachigen Raum auch sehr sichtbar bin im Zusammenhang mit den Kritiken an den Maßnahmen, Covid-19, an dieser Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, aber es eben auf einer medizinischen Ebene zunächst mal durchaus versuche zu verstehen und den Menschen mitzuteilen, dass wir in einer Medizin uns befinden, die entfremdet ist, die mit Mensch sehr, sehr wenig nur zu tun hat und wo ich sehr dafür mich einsetze für eine neue Medizin, eine erweiterte Medizin. Und jetzt merke in der Covid-19-Krise, dass eigentlich das, was ich 25 Jahre lang mich beschäftigt habe, auch philosophisch, medizinphilosophisch, dass das jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo man fast von einem Stresstest reden kann, den die Medizin gerade durchmacht. Ich habe auch gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema Stresstest Corona. wo in den letzten 2 Jahren meine ganzen Interviews drinnen sind und Reden und wo man das alles nachlesen kann. Aber mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, diese Situation, in der wir uns befinden momentan mit Covid-19, ist eine Zuspitzung einer, also ein, ich sage immer, es ist die größte Krise der westlichen Medizin. Es ist, die Medizin ist außer Rand und Band geraten mit all ihren auch schrecklichen Verwirrungen und Verirrungen der letzten 300 Jahre. Es ist ja nichts Neues. Ja? Also die Medizin ist gekennzeichnet, die derzeitige Medizin ist gekennzeichnet durch mindestens zwei schwere erkenntnistheoretische Fehler. Das ist philosophisch klar definierbar. Der eine Fehler ist die Trennung von Körper, Seele und Geist, wie Sie das so schön auch noch vom Dalai Lama auch herübergeholt haben. Also das ist ein fundamentales Problem. Aber es ist natürlich nicht nur ein Problem, und darauf kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen, der Medizin, sondern es ist das Problem unserer Kultur. Die Trennung von so wesentlichen Aspekten wie Materie und Nichtmaterie, von Kultur, Gesellschaft, Mensch, Natur, Biosysteme und so weiter. Also dieser Trennungsaspekt, dieser Dualismus im weitesten Sinn jetzt, das ist auf jeden Fall mal ein Thema in der Medizin, das ein Riesenproblem ist. Sie geben ja schon, wenn Sie als kranker Mensch in die Klinik kommen, eigentlich an der Haustür der Klinikpforte, geben Sie Ihren ganzen Aspekt des Sozialen und der Biografie und des Psychischen und Ihre emotionale Befindlichkeit, und das darf sie alles gar nicht geben. Sie gehen in ein System, wo sie letzten Endes durchleuchtet werden und man versucht, das Objektive herauszuarbeiten über viele Tests und viele Instrumente, die dann stattfinden. Aber sie als Mensch gehen verloren. Und da sind wir in diesem Dehumanisieren. Also das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt einer Maschinenmedizin. Und ein zweiter ganz großer Teil, auf den ich mich konzentriere in meiner Arbeit, erkenntnistheoretisch, ist der Reduktionismus. Und der Reduktionismus ist ein Aspekt der Erkenntnistheorie, wo es darum geht, dass man geneigt ist, auch in der Kultur, also ich rede immer auch von Kultur, aber spezialisiere mich natürlich in meinem Argumentationsbereich auf die Medizin, auf die kleinsten Einheiten zu gucken, unsere Existenz. Also wenn Sie heute einen Life Science Forscher, einen klassischen Life Science Forscher fragen würden, wie er denn Leben erforschen möchte, dann wird er Ihnen sagen, ich werde die kleinsten Bausteine mir angucken von Menschen. Ich werde in die Genetik gehen. Ich werde die Moleküle mir angucken und werde davon ausgehen oder gehe davon aus, dass wenn ich die ganz genau analysiere, diese chemischen Aspekte, biochemischen Aspekte der Existenz, dann werde ich herausfinden, was Gesundheit ist und was krank macht. Und das heißt, ich arbeite mich sozusagen von unten nach oben und komme von weniger komplexen Entitäten, von stofflichen, in das Nichtstoffliche hinein, in das Höherkomplexe. Denn es ist eben falsch, davon auszugehen, dass man könnte da den Aristoteles-Satz sagen, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Und dieses Mehr ist das ist das, um was es geht. Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Wenn die Einzelteile zusammenkommen, dann entsteht etwas Neues. Und das ist das, was dieser reduktionistische Forscher nicht auf der Idee hat. Er sagt, das Ganze ist die Summe der Einzelteile. Und man kann es sehr schön sehen an einem Beispiel, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann sind das zunächst mal zwei Einzelteile. Die kommen zusammen in eine Beziehung und innerhalb dieses Miteinanders entsteht was Neues, nämlich Beziehung. Und das werden Sie auf der Einzelebene niemals erklären können. Und Sie werden die noch so gut analysieren können, diese zwei Menschen. Aber das, was zwischen diesen beiden Menschen letztlich passiert, diese neue Qualität, wir nennen es in der Systemtheorie Emergenz, dieses ist unerklärlich durch die Einzelteile. Und
Also so wie
umgekehrt
Platon,
aber,
auch
ne?
gesagt hat, also die Wahrheit liegt im Dialog und dieses ja. Unerklärliche, was Sie jetzt sagen, ist ja eigentlich dann die Wahrheit, die nicht zu erkennen ist, wie Sir Karl Friedrich Popper es gesagt hat. Also dieses fast Mystische, aber wo sich halt Menschen im Dialog annähern können.
Aber oder es auch ist halt dieses Intermediate, was Sie geschrieben haben von Charles Eisenstein. Mhm. Das ist das ja auch, gehört ja auch da dazu. Das Interbeing.
Ja, das abhängt. Aber für mich ist das eigentlich auch wieder nur zwei Aspekte der gleichen Medaille, weil es ist ja jedes Mal das Fehlen von Leben, also das Nichtverstehen von Leben, also die Maschinentheorie, die Sie nennen, exakt ist ja eigentlich so ist es. Auch wieder nur diese ganzen Zahnrädchen und Einzelteile, die nicht lebendig sind. Also und auch ja. In dem Reduktionistischen, genau. Was Sie sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja. Da fehlt einfach ja. Dieses dieses Keimende, dieses ich weiß nicht, wie man das Kontext. Lebendige beschreiben soll, aber das,
es fehlt ist der Kontext. Ja. Es fehlt der Kontext. Eigentlich fehlt der Kontext. Eigentlich fehlt die Einbettung dessen, von dem wir reden, innerhalb eines größeren Kontexts. Es fehlen die Bedingungen. Also insofern absolut, wie Sie sagen. Und das ist eine völlig andere Ticke. Also wenn Sie jetzt Medizin sozusagen biopsychosozial sehen, das wäre so die Idee dahinter, also eine neue Medizin würde jetzt hier fast eine Revolution machen. Sie würde das auf den Kopf stellen, ja, was derzeit ist. Deswegen, wenn ich gefragt werde manchmal, ach komm, die Schulmedizin, die wird doch bestehen bleiben. Du kannst doch bei einer neuen Medizin einfach das erweitern. Und da sage ich, nee, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn wir eine neue Medizin haben. Und dadurch, dass aber eine Medizin nicht möglich ist, wenn wir nicht eine neue Kultur schaffen und ein neues Miteinander in der Gesellschaft und neue Werte, Sinn und Bedeutungserfahrungen, dann werden wir auch keine neue Medizin haben. Also das ist mir schon wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir nicht so tun können, als ob wir die Medizin verändern, aber die Kultur bleibt gleich. Und insofern ist für mich Covid-19 auch nicht einfach nur ein medizinisches Problem, sondern es ist ein Hinweis auf einen fundamental kranken Zustand unserer Kultur. Und weltweit wird ähnlich operiert und gehandelt. Also ein Zeichen, dass hier etwas offensichtlich globalisiert in einer verrückten Form abläuft.
Konstantiert und verrückt, also genau. Ich beobachte ja auch sehr viel die amerikanischen und ausländischen Medien und es läuft überall nach dem gleichen Schema F ab. Also wenn in Deutschland sich die Leute darüber echauffieren, dass jetzt Medien abgeschaltet werden oder zensiert werden, dann passiert das parallel mit den gleichen Kanälen im amerikanischen Ausland. Also alle Tendenzen, alle Bestrebungen, alle Maßnahmen der Regierung, die wir vielleicht als individuelle, länderspezifische Maßnahmen betrachten, finden global gesehen parallel statt. Also das ist ja eigentlich der Beweis dafür, die sprechen sich ja nicht alle permanent ab. Also das ist doch der Beweis dafür, dass das eine konstatierte Aktion ist.
Absolut. Ich bin also zutiefst mit Ihnen. Das wäre für mich die Erklärung. Es muss einen zusammenhängenden Faktor geben. Lassen wir es vielleicht wirklich in diese Richtung gehen, ein kapitalistischer Faktor, ein neoliberaler Faktor, eine Erkrankung eines Gesamtsystems, welches vielleicht mit Nuancen, kulturellen Nuancen, vielleicht noch an bestimmten Stellen sich unterschiedlich verhält. Neueste Berechnungen zeigen zum Beispiel, dass die Schulschließungen in Amerika in den ersten 2 Monaten Lockdown 13,8 Millionen Lebensjahre gekostet haben, den Kindern, diesen 5- bis 11-jährigen Primary School Kindern. Ja, für 13,8 Millionen Lebensjahre, jetzt in den nächsten Jahrzehnten, werden die jetzt aufschlagen. Das heißt, es kommt zu einem gewaltigen Kollateralschaden an Lebenszeitverlust. Wir wollen auf der einen Seite durch Covid-19 Leben retten und machen das auf einer sehr mechanistischen Form, durch Lockdowns, Aha-Regeln und ich weiß nicht was allem, und Schulschließungen und Distanz-Learning. Aber es wird ein Kollateralschaden gerade produziert, der so gewaltig ist, und es ist nur ein Bruchteil, 13,8 Millionen, der verlorenen Lebensjahre, die passieren. Aber das Interessante ist, dass Modellrechnungen eben auch zeigen, dass in Europa nicht 13,8 Millionen Lebensjahre verloren gehen, sondern 0,8 Millionen. Das heißt, wir sehen hier bereits, was die Kollateralschäden betrifft, unterschiedliche Kulturen. In Amerika, wenn sie dort Bildung verlieren, wenn sie dort 2 Monate eine Schulschließung machen, dann kriegen die Kinder das nie mehr aufgeholt. Das heißt, es ist ein damit inhärenter sozialer Abstieg, und dieser soziale Abstieg kostet Lebensjahre in Amerika, massiv. Also dort wird er schlagen sozusagen. In Europa, dort ist es so, dass es aufgefangen wird. Dort kann man möglicherweise Bildung auffangen. Dort ist es auch zum Teil so, dass der soziale Abstieg nicht so massiv droht, dass ganz andere Sozialstrukturen eingerichtet sind. Und dass aus diesem Grund auch Lebenszeit offensichtlich dann nicht so stark ins Gewicht fällt oder Lebenserwartung drauf geht. Aber ich möchte damit nur sagen, wir haben natürlich nicht nur eine Gleichschaltung, wie Sie sie gerade so auch richtig für mich gesagt haben, sondern wir haben natürlich auch riesenkulturelle Unterschiede, trotz alledem, die es natürlich auch anzugucken gibt und wo wir vielleicht sogar sehen können, wo mehr Krankheit ist in der Welt. Ist ja auch interessant, oder? Also das, was Sie da gerade angesprochen haben oder über was wir da gerade reden, könnte ja ein Hinweis sein, oder? Dass vielleicht es wirklich auch Orte gibt auf dieser Welt, wo es weniger schlimm zugeht, wenn Covid-19 gelebt wird und die Pandemie sozusagen soziokulturell aufgefangen wird und beantwortet wird, während es in anderen Bereichen ebenso schlimm ist und so fürchterliche Konsequenzen haben wird. Also das nur, wie gesagt, zu diesem Aspekt. Und wie Sie richtig sagen, also man merkt an dieser Gleichschaltung, an dieser fast Synchronisierung weltweit, dass da irgendetwas weltweit schiefläuft. Und zwar, das kann diese alte Normalität sein, ja auch Entwicklung, die wir ja kennen. Und Sie sind ja nicht umsonst in den Karpaten und versuchen dort etwas zu schaffen, etwas Neues zu kreieren, weil es eben einen von Ihrer Seite notwendigen Ausstiegsszenario geben muss, und
ja, also,
wenn ich das richtig verstehe.
Absolut, also für mich war das 2001 schon eindeutig abzusehen, also mit dieser BSE-Krise, wo 6 Millionen Rinder verbrannt wurden von der EU aus, weil der Fleischpreis in den Keller gegangen ist, und aus ökonomischen Gründen sozusagen. Also eine Bürokratie oder eine Bevölkerung, die es zulässt, dass man 6 Millionen gesunde Tiere tötet und dann verbrennt, hat meiner Meinung nach nichts aus der Geschichte gelernt. Und wir haben es ja jetzt wieder gesehen, also 15 Millionen Nerze wurden in Dänemark einfach ermordet aufgrund einer neuen Variante, die mir irgendwie völlig schleierhaft ist, dass die jetzt so dramatisch gewesen wäre, wo wir doch andauernd neue Varianten bekommen haben. Also eine Gesellschaft, die über Leichen geht, die hat erstmal nichts aus der Vergangenheit gelernt und geht dann auch meiner Meinung nach völlig logisch auch auf ihre eigene Bevölkerung los, weil sie das Leben einfach nicht verstanden hat. Also man kann ja nicht so mit Lebewesen umgehen. Und das war der Grund für meinen Ausstieg. Ich bin noch sehr, sehr, sehr interessiert an Ihrer Definition dieser neuen Kultur. Wie stellen Sie sich das vor, wenn ich das mal so als Frage da reinwerfen darf? Wir sind ja viel an Utopien interessiert, aber Utopien sind natürlich auch so wie mit der Wahrheit, sie sind niemals zu erreichen. Aber Sie sprechen ja ganz konkret auch von einer neuen Kultur. Wie muss die aussehen? Was kann man als Einzelner machen? Was kann man in der Gruppe machen, um so eine neue Kultur aufzubauen? Ich glaube, dass ja viele Menschen sich das jetzt wünschen und dass es notwendig ist, da sind wir uns ja beide einig.
Das ist mit Sicherheit auch das ganz große Spannende, das jetzt gerade ist. Ja, also ich denke, natürlich kann man die schrecklichen Konsequenzen jetzt sehen und das spitzt sich alles zu und der Zynismus und die Menschenverachtung und der Druck und Zwang und auch die Wiedererinnerung an alte Zeiten wacht auf. Also auch eine Medizin geht mit Menschen um, wie sie vor 80 Jahren schon mal vor Gericht gezogen wurde, ja, wo es um Helsinki-Deklaration, Nürnberger Kodex ging, um die Frage nach Experimenten an Menschen. Sie haben gerade das Böse angesprochen eigentlich, ja, diese Art und Weise, wie man mit Leben umgeht. Und das ist ja, wir sind ja gar nicht weit weg. Ja. Das ist ja momentan eine Form des Umgangs, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, die so unglaublich ist und so zynisch und menschenverachtend. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite, wie Sie es gerade ansprechen, auch natürlich diesen Aspekt, jetzt gibt es eine Chance vielleicht. Und ich habe immer gesagt, wir werden die Medizin nicht verändern oder eine andere Medizin haben, wenn wir nicht eine andere Kultur haben. Und die große Frage ist, wie schaut die wirklich aus? Völlig richtig. Also diese Frage steht jetzt im Raum. Und da würde mir auf jeden Fall mal spontan die Überlegung kommen, der Systemik. Also zu respektieren, dass es zusammengehört und dass es eben nicht diese Trennungen gibt, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, Dualismus, Körper, Geist, Seele auf der menschlichen Ebene, sondern dass wir natürlich auch nochmal erweitert sein oder denken sollten in Richtung, wir können nicht so tun, uns ständig abkoppeln und meinen irgendwie, wir können in unseren Blasen, in unseren gesellschaftlichen Blasen leben und Raubbau betreiben nach außen. Und es hat keinen Effekt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor ein paar Jahren mit meiner Frau diskutiert habe, wo es um diese Terroranschläge auch ging. Sei dahingestellt, woher die auch kommen. Die islamistischen Terroranschläge kann man ja diskutieren. Wer macht die denn? Sind es denn die Islamisten oder sind es andere? Oder was sind das für Inszenierungen vielleicht sogar? Aber lassen wir es doch einfach mal so stehen, als ein Phänomen, dass in der Tat es Menschen gibt da draußen, die sehr, sehr wütend sind und denen es, die möglicherweise selber sich bedroht fühlen, die eine kulturelle Bedrohung erleben. Vielleicht durch das, was wir gerade besprochen haben, durch diese Krankheit der Kultur und Gesellschaft der westlichen Welt, Kapitalismus, Neoliberalismus, das Einnehmen anderer Kulturen, das Nicht-Annehmen anderer Kulturen, das Disrespektieren anderer Kulturen, anderer Religionen, anderes Umgangs mit Menschen, der Versuch, das letzten Endes zu kapern und seine eigenen Werte und kulturellen Errungenschaften über andere zu stellen. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass ich irgendwas respektiere jetzt so a priori. Ja? Also es gibt mit Sicherheit Dinge, über die wir diskutieren können, die einen das gut oder schlecht oder wie auch immer machen. Aber Tatsache ist für mich, geht es mal darum, dass es um Respekt geht an allererster Stelle. Und ich mir die Frage stellen muss, von wo kommt denn das eigentlich, was da ist? Und kann ich dann einfach meine Form einer Kultur über die andere stülpen und sie als besser sehen und sie einfach einnehmen und verschmelzen? Und ich denke, nein. Und ich finde, dass man Terror durchaus auch als eine Reaktion auf diese Form der Vereinnahmung auch respektieren muss und sehen muss und beginnen muss, sich auch selber für sich zu überlegen, ob die Art und Weise, wie man mit Welt, Natur, Kultur umgeht, ob das eine Form ist, die gesund ist und die andere einfach so annehmen können und sich eben nicht bedroht fühlen. Und insofern habe ich in diesen, das war so ein Thema vor, weiß es jetzt nicht, 5, 6, 7 Jahren, wo so die Überlegungen eben auch in mir aufkamen und ich mir so gedacht habe, nee, also so einfach kann es nicht sein. Also einfach zu sagen, das sind jetzt die Bösen, die Schlimmen und was die alles anrichten und wie schrecklich sie sind, nicht die Frage zu stellen, inwieweit wir zusammenhängen und ob das vielleicht auch eine Reaktivität ist dieser Kultur und dass sie sich wehrt und dass sie sich schützen möchte und dass es eine Form von Immunsystem vielleicht sogar ist. Ich bin ja Psychoneuroimmunologe, das ist ja mein Forschungsbereich. Das heißt, die Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem. Und Immunsystem ist für mich ja nicht nur biologisch. Immunsystem ist ja nicht nur, ich habe in mir Immunzellen, Gewebe, Botenstoffe, sondern Immunsystem ist doch auch, wenn ich mich psychologisch-immunologisch verhalte, also indem ich zum Beispiel Angst bekomme, Furcht bekomme, weil da jemand ist, der mich bedroht und ich mich eigentlich schützen muss und ich die Möglichkeit habe, mich über mein Verhalten und Erleben zu schützen. Das ist genauso Immunsystem. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mich abgrenzen und muss dem anderen sagen, hier ist die Grenze, du darfst da nicht drüber. Du gehst jetzt in meine Integrität. Du greifst jetzt drüber. Du missbrauchst mich jetzt. Du traumatisierst mich. Und ich muss mich jetzt wehren. Und ich wehre mich über Aggression und über Wut. Dann ist Wut ein Schutzmechanismus. Also auch hier das Immunsystem im erweiterten Sinn. Und das kann man dann nochmal weitersehen und kann sagen, nun, vielleicht werden sich auch diese Kulturen entsprechend wehren müssen und weil sie sich bedroht fühlen, im tiefsten Inneren bedroht durch eine Form der Expansion einer bestimmten Gesellschafts- und Kulturform, die meint, sie müsse jetzt ja, das, was ihre Werte sind, auch zu den Werten der anderen machen. Und da sind wir...
Ja, um da einzuhacken, also ich sehe da gerade Parallelen, die äußerst spannend sind. Also dieser Meister Sun, der die Kunst des Krieges geschrieben hat, der sagt ja auch, wenn man den Kampf nicht gewinnen kann, und wir sind ja mit dieser Einstellung eigentlich gerade überall auf dem Rückzug und scheint so, als wenn alle unsere Bastionen, also sogar die Schulen jetzt eingenommen werden von dieser Ideologie, dass es dann halt das Beste ist, sich zurückzuziehen und erstmal wieder zu sammeln und eine Strategie zu überlegen. Die Taliban, wo sie gesagt haben, ja, da kann man auch mal gucken, dass man die wenigstens respektiert. Und sie haben ja im Endeffekt jetzt sogar den Krieg in Afghanistan gewonnen. Ich weiß, dass sie vor, ich glaube, es waren 8 Jahre oder so, haben sie gesagt, haben zu ihren Leuten gesagt, zieht euch zurück. Leute, keine direkte Konfrontation. Sammelt euch, zieht euch zurück in die Berge. Und ich habe das als Beispiel von einer Freundin, die mal mit mir nach Deutschland gekommen ist, eine bekannte Familie, die hier in der Ukraine eigentlich leben und die dann in Deutschland ohne ihren Keller mit Kartoffeln so ganz merkwürdige Ängste erlebt hat. Also die war so, ja, ihr habt ja gar keine Vorräte im Haus. Was ist denn das? Wo ist denn euer Kartoffelacker? Wovon wollt ihr euch denn ernähren, wenn morgen der Laden dicht macht? Und für mich war das eigentlich so ein Aha-Erlebnis, weil sie aus einer Kultur kommt, die ist immer wieder traumatisiert worden. Also hier in der Region waren immer wieder Okkupanten, die das Land besetzt haben und die Menschen traumatisiert haben. Und sie haben gelernt, in dieser Selbstversorgung Sicherheit zu finden, eine Basis zu haben, die ihnen, also es ist nicht nur der Familienzusammenhalt, der ihnen diese Stärke gibt, also die Mutter oder die Oma bleibt zu Hause und kümmert sich um das Feuer und melkt die Kuh und die Männer gehen raus in den Krieg oder in den Wald, sondern es ist wirklich, es komme was wolle, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich Probleme habe, ich weiß, zu Hause habe ich den Kartoffelacker, den Keller voller Äpfel und Kartoffeln, so alles andere, was ich hier jetzt mache, ist Luxus on top. Aber wenn ich diese Basis nicht habe, also ich sehe das hier an den Männern, wie unglaublich selbstbewusst und stark sie sind. Diese Männer hier, die diese Familie und diese soziale Struktur im Hintergrund haben und die Oma und die Mutter, die noch den Selbstversorgerhof zu Hause betreiben, die gehen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und mit einer ganz anderen Lebensenergie in diese kapitalistische Welt und machen da ihr Geld und machen auch richtig gut Geld in Tschechien und auf dem Bau und überall. Aber wenn das mal nicht ist, so what? So, zu Hause ist es auch toll, dann können wir uns halt keinen Flachbildschirm im Fernseher leisten und keinen dritten Kühlschrank, sondern dann muss ich halt mal wieder als Kuhhirte arbeiten, so ist auch ganz okay. Also, und in Deutschland, als ich jetzt mal vor 5 Jahren war ich das letzte Mal in Deutschland, also mein Bruder hat mich als hart bezeichnet, aber ich habe es halt, es ist halt abwertend und ich mag das nicht, aber es ist schon eine ängstliche Gesellschaft geworden. Also auch davor schon. Also wo wirklich im Umfeld von meiner Frau zum Beispiel sind wirklich so viele, die sich, also junge Mädchen aus Berlin, die sich ritzen oder Magersucht haben oder Beklemmung. Also das ist ja wie eine Epidemie schon davor gewesen. Und das erlebe ich hier nicht. Also das, hier ist andere, hier haben wir auch Probleme mit Patriarchat und so, aber hier sind die Menschen ganz anders selbstbewusst und viel stärker im Umgang mit sich und der Natur.
Das klingt sehr wichtig von der Position Warum konnte denn das jetzt auch alles so kippen mit Covid-19? Also wir dürfen ja dieses Thema irgendwie nicht richtig verlassen, finde ich, weil es ist so groß, es ist so unglaublich, was da passiert gerade. Und ich denke, es gibt ja auch Überlegungen, dass gerade das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Ängstlichkeit, diese tiefe Ängstlichkeit, diese aus einer Entfremdung entstandene Ängstlichkeit, dieses sitzen gelassen bleiben, dieses traumatisiert sein, diese tiefen Ängste, die Kinder erleben, wenn sie eben in nicht sicheren Bindungsverhältnissen sind, wenn ihnen nicht genug Aufmerksamkeit gegeben wird, wenn sie abgeschoben werden, wenn neoliberale Strukturen und Werte überhand nehmen, dass dann ganz, ganz viel passiert auf einer psychologischen Ebene eben. Und dass das überhand genommen hat und dass sie jetzt überrascht sind nochmal, wenn sie dort nach Deutschland gehen und sehen, Wahnsinn, was passiert denn da gerade? Ich sehe da so viele kranke Menschen, wo sie völlig richtig auch psychiatrisch argumentieren, das sind Strukturstörungen. Wir haben es mit einer tiefen Angst zu tun und man spürt sich nur mehr überritzen. Das sind ganz, ganz tiefe, tiefe Probleme und da gibt es durchaus auch Überlegungen, dass Covid-19 und diese Angst vor diesem Virus die Möglichkeit dieser Gesellschaft gibt, weltweit, weil wir haben es mit, wie gesagt, einem weltweiten Problem zu tun. Das sieht man nicht nur in Deutschland, dass hier die Möglichkeit gegeben ist, sozusagen diese tiefen, unbewussten Zusammenhänge. Man spürt ja nur Angst, ja, aber man kann es ja nicht festmachen. Man müsste es bearbeiten, man müsste es psychotherapeutisch bearbeiten, man müsste viel Zeit darauf und viel Beziehungsarbeit darauf verwenden, um diesen Menschen zu helfen. Und dass die das aber nicht können und auch nicht wollen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und jetzt ist das Virus gekommen und hat die Möglichkeit gegeben, sozusagen diese Ängste auf das Virus zu projizieren. Und jetzt bündelt sich das. Und jetzt will jeder sozusagen eigentlich dort seine Heilung erfahren, ja, indem man dann auch noch eine Impfung kriegt auf einer stofflichen Ebene. Das heißt, es ist eigentlich auf einer ganz materiell körperlichen Ebene abgehandelt, die ganze Geschichte. Ein tiefes kulturelles, gesellschaftliches Krankheitsproblem wird sozusagen auf einen Stoff kapriziert, nämlich auf das Virus. Und dort wird auch die Heilung dann entsprechend mitgemacht. Und das wäre so einer der Überlegungen. Ich zitiere da jetzt den Hans-Joachim Marz, das ist ein ostdeutscher Psychoanalytiker, gerade jetzt interessant, auch jene, die aus dem ehemaligen Kommunismus kommen, aus dieser Welt, die das erlebt haben, die ja eine Renaissance spüren sozusagen, die sagen, unglaublich, ja, also wir hätten es auch nicht für möglich gehalten, dass sowas jemals wieder möglich ist. An Diktatur, Totalitarismus, Faschismus, der jetzt derzeit vorherrscht und wo wir uns hoffentlich ja, einen großen Heilungsvorgang schaffen. Aber ich will damit nur sagen, das ist was Sie da beobachten, das hat damit zu tun, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Und dort würde vielleicht auch eine Antwort wiederum liegen, in dem, was Sie mich anfangs gefragt haben, wie stelle ich mir andere Kultur vor? Und da geht es im Prinzip, würde es ja, wenn ich jetzt aus diesem heraus nochmal was sagen würde, oder mir überlegen würde, wie könnte es anders ausschauen, dann würde ich auf jeden Fall mal von der Kulturtherapie zunächst sprechen. Also ich würde von der Soziotherapie sprechen. Es ist das, was ich da gerade angesprochen habe mit der Traumatisierung der Menschen und der Ängste und dessen, was Sie da auch sehen und das ist ja apokalyptisch eigentlich. Weil von der psychiatrischen Seite her kriegen Sie Menschen so leicht nicht in Psychotherapie. Ja? Also die sind nicht interessiert daran, sich mit ihren Traumatisierungen auseinanderzusetzen, sondern sie sind eigentlich daran interessiert an der Körperlichkeit, an der Verstofflichung. Und deswegen gibt es ja auch so viele Erkrankungen, die wir nennen sie in der Medizin somatoforme Erkrankungen, wo letzten Endes psychische Problematik im Körper ausgedrückt wird, weil sie eben nicht bearbeitet werden will, weil man sich scheut, weil man sich nicht retraumatisieren will, weil man Angst hat, sich mit seinen inneren Gespenstern und Themen wirklich auseinanderzusetzen, und weil auch die Medizin gar nicht so aufgestellt ist. Das heißt, der Arzt, der lernt ja nicht eine Medizin, menschlich ist, die ganzheitlich ist, wo man sich mit genau diesen schwierigen Themen des Gegenübers auseinandersetzt und davor sich vielleicht sogar mit sich selber auseinandergesetzt hat zunächst mal, damit man seine eigenen Konflikte und Themen kennt, damit man sich überhaupt dem anderen stellen kann. Es ist eine absolut verrohte, entfremdete Medizin. Und der Medizinstudent lernt Chemie, er lernt Physik, er lernt Anatomie, Histologie. So wird er sozialisiert, so wird er ideologisiert in eine Medizin. Und dann trifft er auf einen Menschen plötzlich, macht große Augen, kommt aus dem Studium raus und sieht plötzlich einen Menschen. Gibt es ja nicht. Und hat überhaupt keine Ahnung, wie er mit dem Menschen jetzt umgeht, mit seinem Drama, mit dem Gegenüber, mit diesen ganzen Verweigerungen und Verhinderungen. Und im Endeffekt kommt dieser Patient aber eben hauptsächlich mit einer körperlichen Manifestation. Er kommt mit einer Krankheit und mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das ist eben mein Forschungsgebiet, ist diese körperliche Erkrankung eigentlich eine psychosomatische, eine psychoneuroimmunologische. Und dieser Arzt aber hat nur Körper gelernt, er hat nur Materie gelernt und er trifft auf einen Menschen, der aber auch nur eigentlich Materie will. Der will ja dort abgeholt werden. Der will ja gar nicht in seinen Traumatisierungen abgeholt werden. Und das nennen wir Kollusion in der Psychotherapie. Das heißt, da treffen zwei aufeinander. Der eine hat es nicht gelernt und ist ideologisiert in einem falschen Menschenbild. Und der andere, der Betroffene, der Patient, den müssten wir ganz anders begegnen. Den müssten wir in ganz andere Beziehungskontexte bringen, in Werte und Sinnveränderungen, sodass er überhaupt sich öffnet und sich diesen Dramen, die er erlebt hat, stellen kann, um dann sozusagen in eine Ganzheitlichkeit zu kommen. Und so treffen sozusagen zwei aufeinander und machen sich sozusagen auf dieser Ebene aus. Und das ist das, was ich bei Covid-19 sehe. Und da brauche ich gar keine anderen Erklärungen. Das ist ein weltweites Phänomen. Sie werden keine medizinische Universität weltweit sehen im westlichen Bereich, die anders Studenten ideologisiert, wie ich es gerade gesagt habe.
Und das ist auch genau meine Beobachtung, also um das mal zu bestätigen. Das heißt, Sie sagen halt, Covid-19 und die Maßnahmen sind halt so erfolgreich, und weil sie auf eine verängstigte Bevölkerung, die entfremdet ist, sozusagen auch schon trifft. Und ich habe jetzt gerade das Beispiel auf meinem Hof, ich habe hier eine Büffellinie, die ist unglaublich intelligent und sensibel, aber auch sehr stark. Und habe jetzt angefangen, eine Büffelkuh von denen zu melken und hatte Mastitis, also sprich eine Euterentzündung in der Milch. Also eigentlich die Milch konnte ich dann nicht mehr verwenden. Mhm. Und hätte ich jetzt einen Arzt gerufen, dann würde der Antibiotika geben und das lokal behandeln, einen Katheter legen und wie auch immer. Und die Entzündung würde vielleicht mit ganz viel Antibiotika weggehen, aber dann wäre die Milch halt giftig und ich könnte sie nicht mehr für meine Familie verwenden. Die Lösung war, sie wollte nicht von ihrem Kalb getrennt sein. Das heißt, ich habe einfach ihr Kalb genommen und es dann neben sie gebunden, sodass die beiden aus einem Topf essen konnten. Sie brauchte mit 5 Monaten schon keine Milch mehr. Und am nächsten Tag oder 2 Tage später war die Entzündung weg. Also das war wirklich nur eine Stressreaktion, wie ich das jetzt auch aus Ihren Vorträgen oder aus dem, was Sie sagen, verstehe. Mhm. Also auf das Umfeld, auf die Trennung von Mutter und Kind findet eine Stressreaktion statt, die sich dann in körperlichen Entzündungssymptomen niederschlägt. Und der Hans-Joachim Maas, von dem Sie gesprochen haben, der hat ja in seiner Liebesfalle geschrieben, dass wir auch an einem gewissen Grad die Pflicht haben zur Trennung. Das fand ich ganz revolutionär, weil ich immer gesagt habe, ja, egal was ist, ich bleibe mit dir zusammen. Aber er sagt, das ist krankhaft, sondern du hast das, wenn dich jemand traumatisiert, dann hast du die Verpflichtung, dich selbst zu schützen und dich zu trennen und nicht einfach daran festzuhalten. Und das ist so ein bisschen, als ich versucht habe zu ergründen, woher diese Angst kommt, musste ich ein bisschen zurückgehen in die Geschichte und glaube halt, dass es diese Trennung, also diese Verwurzelung, von der wir immer sprechen, von uns mit dem Boden, also diese Bauernkriege, auch wofür wir Martin Luther eigentlich so böse sein dürften, die niedergeschlagen wurden, noch im 16., 15. und noch früher Jahrhundert, wo wir in Mitteleuropa von unserer Scholle getrennt wurden, wo gesagt wurde, du bist jetzt hier Leibeigener oder Lehnsknecht und das Land gehört jetzt dem Kloster oder später dann den Gutsbesitzern und ihr müsst jetzt hier nur noch arbeiten für Lohn, aber es ist nicht mehr euer eigenes. Also wo diese, ich glaube, wenn wir von einer neuen Kultur sprechen, ist diese Erdung ganz wichtig, ganz, also richtig im wörtlichen Sinne, dass wir auch wieder diese Sicherheit bekommen, dass der Boden, den wir bewirtschaften, wo wir unseren Baum pflanzen und unseren Permakulturhof anlegen, dass das auch uns gehört, dass wir eine gewisse Sicherheit als Basis haben, die uns ernährt, die aber auch uns Heimat gibt, die uns sozusagen, ja, uns stützt, ganz im, also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern richtig fundamental.
Die uns zusätzlich, und ich glaube, jetzt kommt es zum dialektischen Prinzip, so viel Sicherheit gibt, dass wir dann auch die Möglichkeiten bekommen, nach außen zu gehen und uns zu öffnen und uns anderen gegenüber zu öffnen und angstlose anderen gegenüber uns nähern können. Also das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja sehr viel Struktur, ist sehr viel Sicherheit, ist sehr viel Bindung, ist sehr viel, man muss es ja nicht im Sinne von Besitz sehen, ja, also im klassisch schon, wären wir schon wieder im Besitztum, ja, sondern es kann haben, ja auch wirklich
nicht im Sein.
Eben, es geht ja vielleicht sehr stark, wie Sie sagen, eben um dieses Gefühl von Sicherheit und Struktur und ich kann mich da verlassen auf was, ich vertraue, dass das ist und dass ich da leben kann. Und auch wenn meinetwegen irgendwas sich verändert, dann habe ich die Möglichkeiten, auf diesem Acker das rauszuholen, weil ich das weiß und vertrauen kann, dass das da ist. So. Und aus dieser Kraft heraus habe ich aber die Möglichkeit, und jetzt wird es spannend natürlich, nochmal im Sinne einer Dialektik, in die Autonomie gehen zu können. Denn ich kann ja erst sozusagen, wenn ich diese Sicherheit spüre, rausgehen und gucken, was ist denn da draußen und mich dem stellen und vielleicht auch eine Art von Komplexität stellen, die ich davor nie und nimmer aushalten würde. Ja, die Unruhe, die da draußen ist, diese Beziehungsgeschichten, die laufen, dieses soziale Miteinander, die was auch immer da draußen ist, ich weiß es ja nicht. Ja, und ich denke, das ist ja ein Urprinzip, das Sie gerade angesprochen haben und das eben auch Marz da eben anspricht im Sinne von, ein Kind braucht zunächst mal Sicherheit und dann geht es auch und dann beginnt es auch neugierig zu werden. Aber immer im Bewusstsein, im Hintergrund habe ich meinen sicheren Hafen und nur dieses Bewusstsein, dieses tiefe Vertrauen darauf, dass das existiert und dass das sicher ist, gibt mir die Kraft und Möglichkeit und den Mut, hinauszugehen und zu schauen, was da ist. Und das wäre auch neue Kultur.
Ja, ja, oder wieder alte, weil ich beobachte das hier. Das ist genauso, ja, wie Sie sagen, das sind diese Commons, also die Allmenden. Also wir haben bei uns gelernt, the failure of the commons, also dass Allgemeingüter werden misshandelt und missbraucht durch den Egomanen oder durch den Psychopathen oder wie auch immer.
Die Narzissten. Aber,
ja, Narzissten. Aber was ich halt hier beobachtet habe, ist, dass wenn genau das existiert, was Sie gerade gesagt haben, also ich habe die Sicherheit meines eigenen kleinen, minimalen Eigentums, also dem Besitzenden, diesen Habenden, dann haben die Menschen die Möglichkeit, etwas Größeres zu schaffen. Also hier sind es dann diese Hutewälder oder Allmendeflächen, die sie gemeinsam in einer Gemeinschaft bewirtschaften und die für mich als studierten Ökologen die wertvollsten Landschaftstypen Europas darstellen. Also diese Allmendeflächen und Hutewälder sind, wie die Streuobstwiesen hier auch, im Gemeinschaftlichen bewirtschaftet, die diversesten und resilientesten Ökosysteme, die wir haben in Europa. Also die vielfältigsten und schönsten Systeme. Und die aber nur deshalb entstehen, weil diese Kommunikation von selbstbewussten, schönen und starken Menschen in einer ja, direkten Demokratie sozusagen etwas Größeres zu schaffen, dazu führt, dass sich ganz viele Menschen davon ernähren können. Weil von diesen Streuobstwiesen, die so bewirtschaftet werden, können ganz, ganz viele Menschen leben. Also das sind ja Nussplantagen, Obstbäume und gerade die Haselnuss und was da alles bei zustande kommt, ist mit ganz wenig Aufwand. Es muss natürlich erstmal mit der Gemeinschaft initiiert werden, aber dann sind das sich selbst tragende Permakultur-Ökosysteme, die ganz viele Menschen ernähren können. Und was auch so ein bisschen, glaube ich, verloren gegangen ist. Also ich habe gerade eine Studie gelesen, dass es ja diese Haselnusszeit gab in Europa, wo es sozusagen diese Waldgärten schon mal gegeben hat. Das heißt, es gab eine Kultur in Europa, die hat hier großflächig Waldgärten angelegt. Und das spricht für mich dafür, dass es mal diese starken, schönen Menschen gegeben haben muss, die miteinander zusammengearbeitet haben, um diese großen Obstgärten oder Waldgärten zu bewirtschaften. Das aber auch nur so funktioniert, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, weil in unserer Gesellschaft in Deutschland ist es ja so, dass da alles privatisiert, zerschnitten, zersiedelt und in Amerika ja noch strenger. Wenn du da über den Zaun kletterst, dann darfst du ja in Texas sogar erschossen werden. Also da ist nichts hier, da ist der Kommunismus, wird da verteufelt. Dabei hat das ja auch nichts mit Kommunismus zu tun, sondern es ist ein uraltes Prinzip, welches hier in Europa vielleicht viele tausende Jahre vorgeherrscht hat.
Absolut.
Also deswegen, ich bin immer wieder an dem Praktischen so interessiert. Also wo können wir auch politisch ansetzen? Was sind unsere Forderungen? Wenn wir jetzt uns überlegen, also der Sven Böttcher hat in einem Interview mit mir jetzt mal so scherzhaft gesagt, ja, gib uns doch das Saarland. So, und daraufhin ja, wollte ich das von ihm wissen. Wie meinst du das jetzt? Also, ist das ernst gemeint? Weil wir werden ja ausgegrenzt in dieser Covid-Krise. Und wir sollen ja jetzt nicht mehr, Sie haben gesagt, Sie dürfen auch niemanden mehr einstellen an Ihrer Universität, der nicht geimpft ist. Das heißt, wir sollten doch dann entweder, also nicht nur eigene Universitäten gründen, sondern jetzt, wo Sie sagen, das medizinische System ist nicht reformierbar, sondern wir müssen es komplett neu erfinden. Das heißt, wir müssen ja diese ganzen Strukturen neu erfinden. Also sollten wir uns nicht zusammentun und dann wirklich uns von dem Alten trennen und jetzt nicht in so einem New Age-Ding, wir werfen alles über Bord, sondern wir besinnen uns vielleicht auf den Zeitpunkt in der Geschichte, wo wir falsch abgebogen sind. Und oder wo wir sozusagen bekämpft wurden. Also weil ich sehe es einfach nicht ein, worin haben wir das Recht, Plastik und Erdöl zu nutzen, wo wir doch wissen, dass das nur in ausbeuterischen Verhältnissen passiert. Warum sollten wir nicht erstmal, soweit wir können, also ich sage ja nicht, dass das jeder kann, also die alleinerziehende Mutter, die jetzt da unter diesem Stress leidet und noch ihre Kinder auf der Waldorfschule hat und da plötzlich auch der Druck erhöht wird mit dem Impfen, dass die das jetzt plötzlich kann. Aber diejenigen, die sich vielleicht die Stärke haben und in sich ruhen, dass die vielleicht die politischen Forderungen jetzt stellen, okay, ihr wollt uns ausgrenzen, dann grenzen wir uns aus, dann trennen wir uns, aber steckt uns bitte nicht in irgendwelche Lager, sondern gebt uns ein Stück Land und hört auf, uns zu diskriminieren. Wir wollen, so wie die Aborigines in Nordamerika, dann wirklich echte Reservate mit Verträgen, die eingehalten werden?
Das ist das, was ich antworten würde oder antworte auf Ihre Eingangsfrage. Wir reden hier von Counterculture. Und wir reden von etwas, was ja eigentlich existierte, auch in der alten Normalität. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gab. Es gab ja durchaus Menschen, die... Ich sehe es auch hier wieder als Mediziner. Es gibt den Schulmediziner und es gibt den Mediziner, der sagt, das ist mir nicht genug, das geht nicht. Ich merke, dass ich unzufrieden werde. Ich merke, dass ich meinem Patienten nicht gerecht werde. Ich merke, dass ich immer nur auf die Krankheit gucke und nicht auf die Gesundheit. Ich merke, dass ich das Psychische ausgrenze und so weiter. Und ich bemühe mich, eine andere Medizin zu leben. Und das gibt eine Reihe von Kollegen, die das tun. Aber eben, das ist nicht Mainstream. Ja? Und diese Kollegen sind lange schon gegen Kultur gewesen und haben versucht, sozusagen auch unter anderen Bedingungen, Lebensbedingungen, Medizin zu machen. Und die haben durchaus weniger Geld verdient, die haben andere Arbeitsprozesse gehabt, aber die waren vielleicht viel, viel oder sind vielleicht viel, viel lebenszufriedener als die anderen. Und weil sie, wie sie selber sagen, sowas wie Findung haben, sowas wie einen Wert gefunden, Bedeutung und Sinn erleben in ihrem Bereich und nicht sinnentleert unterwegs sind, automatisiert und mechanisiert. Und diese Gegenkultur aus der Medizin, die würde ich jetzt mal sagen, kann ich mit, die gab's, gibt's, das ist nichts Neues. Und interessanterweise sind es die jetzt auch auf die Straße gehen. Also es ist schon interessant zu beobachten, wer ist denn das da draußen? Ich halte ja auch Reden. Ich habe ja auch schon eine Querdenker-Rede gehalten in München und in Innsbruck und habe mich entsprechend nach außen begeben und habe auch diese Menschen kennengelernt. Und ich lerne sie ja in den letzten 2 Jahren massiv kennen, diese Gruppe, von der wir da gerade reden. Und ich würde jetzt schon sagen, diese Menschen verbindet was Bestimmtes. Da ist was. Das ist nicht völlig auseinander, sondern da gibt es was ganz, was Wesentliches. Und ich glaube, dieses ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Und ich würde es als Gegenkultur durchaus sehen. Gebt diesen Menschen die Möglichkeit, in zu überleben. Lasst sie leben, genau wie Sie es gerade gesagt haben. Hindert sie nicht, macht sie nicht kaputt, steckt sie nicht in Lager, bringt sie nicht um. Sondern sagt, wir sind der Mainstream und ihr, ich mache das immer so auf der Impfebene, sage ich immer, na, wenn wir nicht uns impfen lassen, dann werden wir sterben nach dem Narrativ der anderen. Denn die anderen sind ja geschützt und geimpft. Ich verstehe nicht, wie man so argumentieren kann und sagen kann, ihr müsst euch alle impfen wegen uns, weil wer sich impfen lässt, ist ja im Narrativ, dass er meint, durch die Impfung geschützt zu sein. Und das kreide ich ja auch gar nicht an. Es soll doch jeder tun, wie er will. Ich respektiere das ja. Macht doch, wenn ihr wollt. Ich tue es nicht. Ich mache das mit meinem Körper nicht und fertig. Und ich gehe das Risiko damit ein, mich mit einem Virus anzustecken, das mich möglicherweise töten kann. Das ist meine freie Entscheidung. Und je weniger wir sind, desto weniger werden auch Intensivstationen befüllt und Krankheitssysteme überfordert, weil wir sind ja nicht mehr viele übrige. Ja? Das heißt, das Narrativ ist im Prinzip klar, es liegt auf der Straße. Ja? Und diese Menschen haben sich entschieden. Und dieser Kern wird immer kleiner, ja? Weil er immer mehr gezwungen wird und immer mehr verpflichtet wird, in diese Impfseite hineinzugehen und zu sagen, ja, ich mache mit und ich muss mitmachen und viele machen das ja gar nicht mehr aus Angst. Das sind ja ganz, ganz viele, die machen das aus Freiheitsgründen. Die können gar nicht mehr anders. Die sagen, ich muss diesen Stoff in mich hineinjagen, weil, und das mehrfach natürlich, so wie das kapitalistische Prinzip auch möchte. Ja. Es schafft das Bedürfnis, nämlich durch die Angst und durch den Freiheitsentzug, schafft es das Bedürfnis, ein Produkt zu konsumieren. Das ist Kapitalismus. Und dieses Produkt ist dieser Stoff, und der wird jetzt genommen und sie geraten in ein Abonnement, in ein Impfabonnement. Das heißt, es wird jetzt dauerhaft immer wieder verabreicht. So, und diese Gruppe soll das tun. Ich denke mir, sie ist der Ausdruck vielleicht auch dessen, dass sie das tut. Sie ist Ausdruck einer Welt und Normalität, zu der ich nicht gehören möchte. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte was anderes. Und dieses andere, das geht gerade auf die Straße und wehrt sich und wird immer kleiner, wird immer mehr gezwungen, wird immer mehr verpflichtet. Und ich sage auch immer, die jetzt umfallen, das sind nicht unsere Gegner. Das sind missbrauchte, traumatisierte Menschen, die nicht mehr anders können, die an die Grenze ihrer Existenz kommen und denen wir die Hand unbedingt reichen müssen und auf keinen Fall weitere Spaltungen akzeptieren dürfen. Denn dann sind wir ja wieder dort. Denn das ist ja Maschine. die Spaltung von Menschen, die so weit geht, dass in den Familien die Familienstrukturen auseinandergerissen werden, weil der eine dafür ist und der andere dagegen ist und das Ganze mitten hinein in die Kernstruktur unserer Existenz geht, gerade. Also das sind ganz, ganz große Entwicklungen, die da gerade stattfinden. Und das, was Sie gerade gesagt haben, dem würde ich wirklich zutiefst zustimmen. Ich hoffe zutiefst, und das ist das, was meine, ob vielleicht auch am Ende des Tages optimistische Haltung ist. Ich hoffe zutiefst, dass uns erlaubt wird, unser Leben zu leben. Und zu schauen, dass wir zeigen können, dass das etwas Besonderes ist und dass das vielleicht Vorbild werden kann, auch für viele andere da draußen, die über Jahrzehnte, das wird uns, ich weiß nicht, wir sind es gar nicht Jahrzehnte, wir sind es noch mehr natürlich. Ja? Es wird
lange noch begleiten, ja.
Es wird unglaublich lange es begleiten und es ist eine so unglaubliche, spannende Zeit von dieser Seite her gesehen, weil jetzt ist es da, es liegt am Tisch, es ist da, es ist nicht mehr, du gehst nicht mehr mit jemandem unterwegs, mit einem Freund und in Wirklichkeit ist es der den Tod wünscht, wenn du nicht geimpft bist. Und du hast es aber nicht gewusst, ja? Sondern jetzt geht es auf. Man merkt auch unter den Menschen, wie Beziehungen eigentlich laufen und was für Herausforderungen da auch jetzt existieren zwischen Freunden und Familienpartnern und so weiter. Und ich denke, die große Aufgabe wird wirklich sein, hier eine Entwicklung in Gang zu setzen, die naturalisierend ist, humanisierend ist, heilend ist, die systemisch ist, die Dinge wieder zusammenbringt, die respektiert, dass es höher komplexe Aspekte unserer Existenz gibt, die eigentlich tonangebend sind, wenn es um die weniger komplexen Aspekte geht und wo es darum geht, das dialektische Prinzip von Sicherheit und Neugier zu leben, zu ermöglichen und viele Aspekte, die Sie natürlich noch viel besser wissen wie ich, weil Sie in dieser Welt versuchen zu existieren und zu leben und das bereits ja schon auf Ihre Weise versuchen durchzusetzen und existenziell zu, das ist ja nochmal ein anderer Zugang. Ich bin ja ein Akademiker, ja, ich versuche das zu verstehen und bin ja Wissenschaftler auf der Ebene. Ich bin ja auf der anderen Seite, wenn Sie mich angucken, in meiner normalen Welt bin ich normal, ein normaler Konsument, ich bin ein normaler Kapitalist, ich bin in dieser Gesellschaft und bin dort weiterhin und auch in Abhängigkeiten und aber ich habe mir das Denken nicht nehmen lassen, das Querdenken nicht nehmen lassen.
Genau.
Und das ermöglicht mir vielleicht jetzt, das Ganze auch ein bisschen gegenkulturell zu sehen und auch mir zu sagen, da sind Grenzen erreicht und ich wünsche mir eine andere Kultur, gar keine Frage.
Also das ist ja auch der Grund, ich glaube, also es sind ja viele jetzt auf der Straße, die eher so, ja, ich will nicht sagen primitiv, weil das viele falsch verstehen, das Wort primitiv, aber die mehr gesettelt sind, ne, die noch mehr geerdet sind. Und aber auch bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe den Luxus, ich kann mir die Zeit nehmen und lesen und während der Arbeit auch mal einen Podcast hören und habe den Winter schön entspannt und intellektuelle Gespräche und so weiter. Und viele, die halt in so einem stressigen Job leben, haben wahrscheinlich nicht diese Entspannung und jemand, der einen Kredit hat, der muss wahrscheinlich noch mehr mit seiner Zeit anfangen und da alles rausquetschen und hat, also ich sehe das auch in meiner Familie, dass die hatten nicht die Zeit oder haben auch nicht die Zeit, ernsthaft Bücher zu lesen. Und bei Ihnen, genau, wir haben ja eine kleine Fangemeinschaft, weil Sie halt wirklich herausragend sind in Ihrer Erkenntnis und in Ihrem Geist. Da ist es natürlich so, dass unsere, jetzt ich zum Beispiel, der jetzt auch, ich kann nicht schreiben und auch nur schwer reden, aber dass die Forderung von uns sozusagen an jemanden wie Sie, wenn wir uns das herausnehmen dürfen, einen Katalog zu schreiben, eine, wie nennt sich das, ein Manifest, Was sind unsere Forderungen? Was ist das Minimale, was wir brauchen, damit wir gesunde, resiliente Gemeinschaften haben können? Also was sind die Basics für uns, damit wir Autonomie, Autarkie und eine resiliente Gemeinschaft bilden können, wo wir in Ruhe gelassen werden können. Also, weil es ist ja schön, dass sie sagen, lasst uns bitte leben, aber ich glaube, wir brauchen eine konkrete Agenda, eine konkrete, weil wir werden in den Medien, wie ich das gesehen habe, jetzt schon als radikale Minderheit beschrieben. So, wobei halt unsere minimale Forderung ist ja eigentlich nur unser Grundgesetz oder beziehungsweise unseren Frieden. Also dann lasst uns doch in Ruhe, dann machen wir halt unser eigenes Grundgesetz. Wir sind nicht radikal, wir lieben einander. So, und wenn ihr uns nicht mehr liebt, dann haben wir die Pflicht, uns von euch zu trennen. Also lasst auch bitte diese Trennung zu. Aber das muss man halt artikulieren an die Politik. Das heißt, wir brauchen intellektuelle Köpfe wie Sie, die das auch an die Politik formulieren. Oder fordere ich dazu viel?
Und ich kann Ihnen zutiefst versprechen, dass ich das tun werde. Also ich werde nicht aufhören und werde diese Zeit, die jetzt gerade ist, und deswegen habe ich das auch so betont, dass ich sie persönlich als ein Geschenk erlebe, dass es zu diesem Punkt gekommen ist. Und so schlimm das auch für viele Menschen draußen ist, ich bin äußerst angeregt und sehe das als meine restliche Lebensaufgabe an, exakt das zu tun, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich als Wissenschaftler, als jemand, der wirklich versucht, diese Dinge ganzheitlich wissenschaftlich zu verstehen und zu erklären, daraus heraus jetzt etwas zu entwickeln, das durchaus vielleicht dann eben auch politisch benutzt werden kann. Wobei meine Passion natürlich die Wissenschaft ist und das Akademische und das Formulieren und Denken und Schreiben und Veröffentlichen. Aber es ist meine Aufgabe, ich bin zutiefst überzeugt, meine Aufgabe, daran jetzt zu bleiben und nicht zu sagen, weil jetzt vielleicht Covid-19 nicht mehr ist, ist auch dieses Thema nicht mehr, sondern es ist passiert und es hat eine so unglaubliche Wucht, dass es bearbeitet werden muss, beackert werden muss. Das ist mein Acker, den ich jetzt beacker. Und ich freue mich auch darauf und kann dieses Versprechen hier Ihnen geben, dass ich das machen werde und mal sehen, wie das aussehen wird in den nächsten Jahren. Aber es ist eine Lebensaufgabe, die sich jetzt noch einmal sozusagen hat. Und da bin ich auch glücklich darüber, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht etwas, wo ich es als Anstrengung erlebe, sondern im Gegenteil, ich sehe es als nochmal einen erneuten Schritt. Vielleicht könnte man fast sagen, eben einen Emergenzschritt, ja, also eine neue Qualität, die jetzt entstanden ist aufgrund dieser Umstände, wo man so das Gefühl hat, irgendwie Menschenskinder, das sind so tolle Erlebnisse, die man auch haben kann. Kann ich jetzt sozusagen den Kreis schließen zum Beginn unseres Gesprächs, wo ich mir denke, wir wären auch nie zusammengekommen im Zusammenhang mit diesen Ganzen, wenn es nicht Covid gegeben hätte und wenn ich mich nicht entsprechend geäußert hätte und Sie das nicht gesehen hätten, meine Gedanken auch gesehen hätten und meine Überlegungen. Und ich denke, das sind Emergenzentwicklungen, das sind neue Qualitäten. Da entstehen auch Bedürfnisse. Also ich denke, mich interessiert, was Sie da tun. Und so wie Sie Interesse haben an meinen akademischen Überlegungen und was ich da vorhabe, ist es auch so, dass ich ein hohes Interesse daran habe, was ist das eigentlich, was Sie da machen und wie leben Sie? Nur, das muss man nochmal anders begreifen. Da muss man hin muss da mal mitmachen oder wie auch immer. Also das sind aber Dinge, wo ich das Bedürfnis auch kriege und mir sage, das ist etwas, das würde für mich zur Sinnhaftigkeit meiner Existenz auch gehören, so etwas mal zu erleben und als Erlebnis auch in meine akademische Welt auch zu bringen. Ja, das sind ja Einflüsse und Einflussfaktoren, die Sie mir ja auch geben können, wo ich den Eindruck habe, da liegt ganz, ganz viel neue Sinnhaftigkeit und Bedeutung, die ich wiederum in meinen Überlegungen dann wieder einbauen kann. Also es ist ein Wechselprinzip, auch hier eine Art, eben eine Systemik, die sich auftut und wo sich Menschen in dieser Form vielleicht nie gesehen hätten. Also wenn ich mir überlege, in den letzten 2 Jahren, mit wem ich in Kontakt getreten bin, Wenn ich das vergleiche mit der Langeweile in Anführungszeichen der ersten 25 Jahre, wo man als Nerd in seinem Büro sitzt und als ja, abgekoppelt sozusagen seine Ideen spinnt und seine wissenschaftlichen Überlegungen macht. Was da jetzt für mich auch passiert ist in den letzten 2 Jahren, das ist so sensationell und auch schön und bereichernd, dass es dem natürlich, diesem Wahnsinn da draußen, gegenkulturell ein schönes Gegenstück bietet, das mir gehört, das ist meins. Und es wird von mir weiter gehegt und gepflegt und ich freue mich für jede weitere Kontaktaufnahme in dem Zusammenhang.
Dafür wünsche ich Ihnen sehr, sehr, sehr viel Kraft und ich werde ja an diesem Prinzip der Visualisierung weiterarbeiten, um Ihnen da Stärke zu wünschen und Ihnen das zu schicken. Und ich wundere und freue mich, dass Sie so keine Angst haben, sich da auch zu outen. Selbst ich bin da ein bisschen zurückhaltend und ängstlich, da so in die Öffentlichkeit zu treten mit. Aber wenn irgendwas schiefgehen sollte, möchte ich Ihnen so jetzt hier die Sicherheit versprechen, dann können wir Sie auffangen, dann kommen Sie zu uns.
Okay.
Und dann haben Sie hier einen sicheren Hafen, weil
Danke.
Hier die Umstände noch ganz anders sind als bei uns.
Aber da gehören natürlich dann 4 dazu.
Ja, genau. Also Sie haben ja auch Kinder, genau, bei uns
genau.
Eine ganze Familie damit zu.
Ja, super.
Aber wir bauen gerade ein Ökodorf, also das
okay, müssen wir dann super. Geben. Perfekt.
So, alles Gute Ihnen. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja,
Ihnen sehr viel Freude auch. Gemacht. Und genau, die Arbeit ruft. Ich gehe jetzt raus in den Stall und geht weiter.
Alles klar. Wir bleiben in Verbindung.
Vielen Dank für das Gespräch. Klasse.